Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert. Der Neocast. Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum Neocast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Heute begrüße ich Sie zu einem besonderen Neocast. Es geht um die Perspektive betroffener Eltern. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast Steffen Heil aus Bruchsal. Herr Heil, ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, den Hörerinnen und Hörern die Perspektive von Eltern zu schildern, deren Kind schwer krank auf die Welt kommt und dann auf der Intensivstation behandelt werden muss. Also herzlich willkommen zum Neocast.
Dankeschön.
Bevor wir aber ins Detail gehen, zunächst einmal zu Ihrer Person. Sie sind Vater von zwei Kindern, einer 9-jährigen Tochter, Nomi, und dem 7-jährigen Ben. Der Ben, der kam mit einer Zwerchfellhernie auf die Welt und darüber werden wir heute wahrscheinlich ein bisschen mehr uns unterhalten. Ursprünglich arbeiteten Sie als Geschäftsführer einer Nachhaltigkeitsberatung. Jetzt sind Sie als Vorstand der gemeinnützigen Auerbach-Stiftung tätig, die sich insbesondere im Bildungsbereich für die Zukunft von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Soweit also eine kurze Vorstellung Ihrer Person, meines heutigen Gastes. Was habe ich vergessen, was für Sie noch besonders wichtig ist?
Ich glaube, das sind tatsächlich die wesentlichen Dinge für mich tatsächlich, dass ich zwei Kinder habe. Und je älter ich werde, desto bewusster wird man das, dass das das Wichtigste im Leben ist.
Und ich habe gerade gehört, dass Ihr Team bei Jugend forscht gewonnen hat. Auch Glückwunsch von der Auerbach Stiftung. Tolle Sache.
Vielen, vielen Dank.
Ach, hell. Sie haben es schon kurz geschildert, bei Ben wurde bereits vor der Geburt eine Zwerchfellhernie diagnostiziert. Zwerchfellhernie, das ist ein Defekt des Zwerchfells, das heißt der Trennwand zwischen Bauch- und Brustraum. Dieser Defekt führt bei den ungeborenen Kindern dazu, dass die Organe aus dem Bauchraum in den Brustraum gelangen und in der Konsequenz konnte sich dann bei Ben die Lunge nicht richtig entwickeln, was ja unmittelbar nach der Geburt zu massiven Atemstörungen führt. Im Extremfall versterben diese Kinder nach der Geburt, weil dann kein ausreichender Gasaustausch möglich ist. Das war bei Ben zum Glück nicht der Fall. Aber das sind jetzt mal die rein medizinischen Fakten. Vielleicht können Sie den Hörern und Hörerinnen des Neocast kurz schildern, was diese trockenen medizinischen Fakten für Sie konkret bedeutet haben.
Ja, also vielleicht fange ich vor der Geburt an. Wir wussten es ja nicht. Es wurde nicht diagnostiziert und da das die zweite Geburt war, dachten meine Frau und ich, wir wollen auf diesem Babyparkplatz an unserem Krankenhaus ein Bild auf dem Storchenparkplatz machen. Meine Frau und ich sind recht locker ins Krankenhaus gelaufen, weil es war ein geplanter Kaiserschnitt und haben ein Bobbycar mitgenommen. Und ich habe meine Frau auf dieses Bobbycar gesetzt, auf dem Storchenparkplatz, das eigentlich für die Autofahrer reserviert war. Wir haben da ein Bild gemacht. Und es war alles glücklich und alles froh und wir waren wirklich froh Erwartung. Und eine Stunde später waren wir dann im Kreissaal und da ist die Welt sprichwörtlich für uns zusammengebrochen. Und es hat uns so deutlich gemacht, wie Glück und Leid dann doch so nah beieinander liegen. Ansonsten war Ben 8 Minuten ohne Sauerstoff bei der Geburt. Das tatsächlich beschäftigt mich das heute immer mal wieder, wenn ich im Schwimmbad bin.
Okay.
Weil würde ich mir vorstellen, ich würde 8 Minuten unter Wasser die Luft anhalten müssen, dann wüsste ich, wie das endet, nämlich mit größter Wahrscheinlichkeit tödlich. Und das war dann im Kreißsaal auch relativ schnell klar, dass unser Sohn ein wirklich dramatisches Problem zu haben scheint. Und das war ja jetzt abenteuerlich, sagen wir es mal so, ein Abenteuer, auf das wir aber sehr, sehr gerne verzichtet hätten.
Mhm. Ja, dieser Kontrast ist ja wirklich extrem, ne? Wenn man ein gesundes Kind erwartet, unter der Geburt dann das Kind rauskommt und plötzlich die Ärzte eingreifen müssen, wahrscheinlich auch gar nicht sprechen können, sondern sich erstmal um das Kind kümmern können. Und Sie stehen dann, waren Sie bei der Geburt dabei, stehen dann verlassen rum? Oder?
Ja. Ja, das ist, wir haben ein Happy End und ich sage immer, wenn man ein Happy End hat, kann man da, glaube ich, einfach viel, viel leichter drüber sprechen. Und ein Kaiserschnitt ist ja, also die Geburt ist ja für den Mann in der Regel sehr einfach, für die Frau, die hat die Hauptarbeit zu tragen mit dem ärztlichen Personal. Aber ein Kaiserschnitt ist ja auch nochmal schwierig, weil die Mutter, die werdende Mutter, ist ja mehr oder weniger auch fixiert. Ich weiß noch diese Bilder, wie meine Frau und ich eben unseren Sohn nicht schreien haben hören. Das wussten wir von unserer Tochter, die ja 2 Jahre älter ist als Ben, dass das eigentlich, das hat gefehlt. Aber meine Frau konnte sich nicht bewegen, aber ich konnte natürlich verfolgen, wo Ben hingetragen worden ist. Und ich habe da natürlich die Blicke mitbekommen und meine Frau hat gesagt, was ist mit meinem Kind, was ist mit meinem Kind? Und ich war so an der Schnittstelle gestanden, musste vermitteln, ne? Und musste natürlich gleichzeitig meine Frau beruhigen. Und habe aber auch schon, wir haben tatsächlich vom ärztlichen Personal so mitleidensvolle Blicke bekommen, weil da, und da war mir dann schon klar,
das was ist.
Es ist ernst.
Ja. Ja. Das ist. Und wie ging es denn weiter? Er ist sicherlich relativ schnell auf die Intensivstation gekommen, der Ben.
Ja, also wir sind ja in Bruchsal, ist der Ben auf die Welt gekommen. Das ist eine Kleinstadt. Die Klinik konnte ihn nicht versorgen. Gott sei Dank sind wir nicht weit weg von der Kinderklinik in Heidelberg. Eine sehr gute Kinderklinik. Und da ist er sofort hingebracht worden. Auch das war ein sehr spannender Moment, weil ich habe den Ben eigentlich tatsächlich gar nicht gesehen. Ich wusste aber in dem Moment, als ich den Kreißsaal verlassen habe, habe ich meine Mutter angerufen, sie möge doch bitte kommen, weil sie unsere Tochter übernehmen sollte. Und in dem Moment, wo ich meine Mutter auf dem Parkplatz begrüßt habe, ist der Kinderkrankenwagen vorbeigefahren. Ich wusste, da liegt dein Kind drin, das du selber noch nicht gesehen hast. Und es war auch ein ganz starker Moment, ne? Ein ganz unwirklicher Moment. Dann ging es nach Heidelberg ins Krankenhaus, wo er dann medizinisch versorgt worden ist. Da durfte ich dann mit dem Auto hinfahren. Heute weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe, weil eigentlich war ich ja nicht fahrtüchtig. Meine Frau durfte die Klinik nicht verlassen. Und dann wurde ich in Heidelberg im Krankenhaus empfangen. Das Erste, was ich dann sah, war ein Röntgenbild oder eine Röntgenaufnahme von Ben. Und da hat man dann schon gesehen, dass der Lungenraum nicht mit Lunge, sondern mit Darmschlingen belegt war.
Okay.
Und das war quasi das erste Bild, das ich von unserem Sohn gesehen habe. Und das medizinische Personal gut geschult, muss man auch sagen, haben uns sehr gut empfangen, haben aber auch gleich deutlich gemacht, dass es sehr ernst ist. Und dann durfte ich zum Ben auf die Station und habe ihn dann gesehen. Und das Spannendste war, er hat ganz gesund ausgesehen, er war komplett ausgebildet, er war fertig, er hatte einfach nur das Innenleben war nicht okay, außen war das Kind komplett ausgebildet und hat auch sehr friedlich ausgesehen. Und da hatte ich schon so die ersten Anzeichen von Hoffnung, oh, das muss doch klappen. Ja, und in Heidelberg konnte er nicht bleiben, da musste er dann nach Mannheim verlegt werden.
Aber dieser Algorithmus, wenn wir als Mediziner da drin stecken, ist das für uns alles so ganz klar strukturiert, wie das abläuft, Babytransport, dann Intensivstation. Aber sozusagen diese andere Perspektive mal zu sehen oder zu hören, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das wahrzunehmen, was Eltern da so durch den Kopf geht. Interessant fand ich, als sie gesagt haben, dass er komplett ausgebildet war, ist ja ein großes Baby. Das ist bei Eltern von Frühgeborenen oftmals noch anders. Da ist die Erwartungshaltung ja von so einem großen Baby und plötzlich sehen die so einen Winzling vor sich, der irgendwie noch überhaupt nicht ausgebildet ist, noch ein bisschen anders. Wie ging es Ihnen auf der Intensivstation? Der war ja bestimmt verkabelt da.
Ja, also Heidelberg, da war alles noch sehr unwirklich und eigentlich, ich denke, das geht vielen so, ist auf der Intensivstation zunächst mal eine Fluchttendenz. Eigentlich willst du da nicht rein, weil du fühlst dich da ja unsicher. Wir haben auch ein bisschen gebraucht, weil das sind ja die digitalen Anzeigen, wo man die Lebensdaten des Kindes dann auch ganz gut nachvollziehen kann. Und es war tatsächlich schwierig, nicht auf die wichtigen Werte immer zu gucken. Ja, also das heißt, du bist ja dann rein und hast eigentlich ständig auf den Monitor geguckt Und erst langsam hat es dann funktioniert, dass wir auf unseren Sohn geguckt haben und nicht mehr nur auf die Monitor. Und man muss sich natürlich dann auch daran gewöhnen, dass in einer Intensivstation tatsächlich auch relativ häufig irgendwelche Geräte piepsen, dass ein Alarmsignal geht, dass es unruhig wird, dass das medizinische Personal dann auch rennen muss. Wenn du jetzt gerade nicht bei deinem Kind auf dem Zimmer bist und bist im Elternzimmer beispielsweise, weil du einfach mal einen Kaffee trinken willst, dann in dem Moment hast du wieder Puls, weil du denkst, es könnte dein Kind sein. Und nach einer Weile stellt sich dann auch ein, ja, du willst natürlich nicht, dass es dein Kind ist, du willst aber eigentlich auch nicht, dass es irgendein Kind ist, weil alle Eltern und alle Kinder teilen da fast das gleiche Schicksal.
Hat man sich da im Laufe der Zeit irgendwann dran gewöhnt an diese Alarme? Weil wir als Mediziner erkennen ja diese unterschiedlichen Alarme und die ist alarmiert relativ häufig. Aber so als Eltern?
Also ich habe mich tatsächlich nie wirklich daran gewöhnt. Und darüber, wir haben ja relativ lange, der Ben war 3 Monate auf der Station. Wir haben ja viele Tage dort verbracht. Es wurde besser und es wurde vor allem dadurch besser, dass wir natürlich immer souveräner geworden sind und viel besser damit umgehen konnten. Mhm. Aber vor allem auch, und da muss ich nochmal eine ganz große Lanze für die Krankenschwestern brechen. Es gibt so tolle Krankenschwestern, die sich so menschlich abholen können, die auch ein bisschen mehr Zeit dann haben als die behandelnden Ärzte und Ärztinnen. Und die haben uns extrem geholfen. Das war das Erste. Und das Zweite, auch die Eltern untereinander. Weil das ist ein geteiltes Schicksal. Und ein geteiltes Schicksal ist immer noch, da könnte man immer noch drauf verzichten. Aber es ist, glaube ich, wie bei vielen Dingen im Leben, wenn man nicht alleine ist, dann hilft es auf komische Art und Weise psychologisch.
Okay.
Aber wirklich dran gewöhnt haben wir uns nicht. Das muss ich auch dazu sagen.
Okay. Und was war das noch so, was für Sie besonders hilfreich gewesen ist in dieser Zeit, so von Unterstützung?
Das ist spannend, weil besonders hilfreich war, dass wir uns in Mannheim tatsächlich selbst einbringen durften.
Okay.
Und zwar, das ging bei uns relativ einfach dadurch, meine Frau hat sehr viel Muttermilch gehabt und die hat mit der Maschine abgepumpt. Mhm. Und es gab jetzt viele Mütter, die keine Milch oder nur sehr wenig hatten. Und die Muttermilch war zumindest in Mannheim eine sehr heiß begehrte Ware. Und dann hat meine Frau tatsächlich jeden Tag so viel Milch abgepumpt, dass ich eigentlich oftmals noch nachts dann mit dem Auto die 30 Kilometer gefahren bin, um nur Muttermilch, abgepumpte Muttermilchflaschen in den Kühlschrank dort zu stellen. Wenn ich mir das jetzt so 7 Jahre nach dem Ereignis nochmal so vor Augen führe, denke ich, das ist Wahnsinn, was wir da geleistet haben, also auch als Familie. Ja. Weil wir waren ja nicht nur tagsüber bei unserem Sohn auf der Station, sondern wir sind dann wieder heim, haben uns um unsere Tochter gekümmert. Dann hat meine Frau abgepumpt und ich bin dann abends um 22 Uhr einfach nur um den anderen Kindern, anderen Müttern etwas zu geben, sind wir einfach da hingefahren. Und das war irgendwie ein gutes Gefühl. Und ich glaube auch, man hat da gehofft, dass das gute Karma auch zurückkommt.
aber und, schon Wahnsinn, ja.
Hat ja schon geklappt, aber ja, also und natürlich, aber auch da wieder, wir waren ja nicht die Einzigen, die auf dieser Station um ihr Kind gekämpft haben, sondern alle haben da um ihre Kinder gekämpft. Und ich glaube, das hat auch nochmal Kraft gegeben.
Okay.
Ja.
Aber manchmal ist sicherlich so ein Gefühl der Ohnmacht da, ne, dass man so wirklich nichts machen kann. Und dann hilft es wahrscheinlich solche Sachen, dass ich Milch spenden kann oder irgendwie andere Sachen machen.
Ja, also uns hat es geholfen und es war dann, ich habe das Gefühl, wenn du etwas, wichtig ist eins, dass du aktiv bleiben kannst. Wenn du nicht aktiv bist, wenn du hilflos bist, dann ist es ganz schwer auszuhalten. Und irgendwann haben wir relativ schnell, der Ben hatte ja die Augen auch nicht geöffnet, wir haben dann ein Buch gelesen. Könnte tatsächlich dann was für die Linkliste sein, später fällt mir jetzt ein. Und zwar ging es da um Sensorik. Das heißt Kontakt. Ne? Und ich weiß, dass wir Momo gelesen haben, immer wenn wir auf der Station waren. Und mein Sohn, der hatte ja bei Geburt eine Frisur, wie ich sie jetzt habe. Und da viele Schläuche am Körper waren, aber nicht am Kopf, konnten wir ihm die Hand immer auf den Kopf legen. Und wir haben die Hand auf den Kopf gelegt. Und das war auch hilfreich, weil man da was pulsieren hat gespürt. Hm. Und dann haben wir ihm quasi Momo vorgelesen. Und weil wir einfach wussten, wir wissen nicht, ob er uns hört, aber das Buch hat uns gezeigt, er wird uns aber spüren. Also er spürt den Körperkontakt. Okay. Ja. Und das war dann ganz gut und hilfreich.
Und da die Zuhörer jetzt Herrn Heil nicht sehen, also er hat so gut wie keine Haare auf dem Kopf.
Genau, das Leben ist ungerecht.
Ja. Wie ging es denn, Ihre Frau, die konnte ja nicht nach Heidelberg, die ist dann nach Mannheim verlegt worden oder relativ schnell hingekommen. Wie war Ihr erster Eindruck? Hat er da noch weniger denn miterlebt?
Ja, und ich weiß nicht, was schlimmer ist.
Okay.
Ja, also, weil ich hatte ja unseren Sohn gesehen und sie nicht. Auch das, ich weiß gar nicht, kann man vielleicht rausschneiden, wenn man sowas nicht in so einem Podcast sagen darf. Aber wir hatten eine Krankenschwester im Bruchsaal, die hat mir geholfen, meine Frau am zweiten Tag aus dem Krankenhaus zu schmuggeln, weil durch Kaiserschnitt durfte sie ja eigentlich nicht. Sie durfte das Krankenhaus ja nicht ohne ärztliche Genehmigung verlassen. Da wir die erste Zwerchfellhernie in Bruchsal waren, hat die Krankenschwester gesagt, ey, du musst dein Kind sehen, also geh jetzt. Ich weiß noch, ich bin Dienstbotenausgang gefahren. Eigentlich sind es Wahnsinnsgeschichten, die wieder zeigen, was für tolle Menschen es gibt, ne? Eben auch in Krankenhäusern, die uns dann geholfen hat. Und dann sind wir nach Mannheim. Ich glaube, für meine Frau war es noch viel schlimmer als für mich. Ja. Was nachvollziehbar ist, weil sie hat den Ben 9 Monate in sich getragen. Also sie hatte ja eine ganz andere Beziehung zu ihrem Kind. Und meine Frau hatte aber eins, das ich tatsächlich nicht hatte. Meine Frau hat sich nach dem Warum gefragt.
Okay.
Also meine Frau hat ganz stark die Frage gestellt, warum passiert mir das? Ja. Das habe ich nie gestellt. Warum ich das nicht getan habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach wusste, dass die Frage mich nicht weiterbringt. Aber, und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, was ich da gelernt habe, Frauen suchen dann wohl sehr oft die Schuld bei sich. Und meine Frau hat so ein bisschen sich selber die Schuld zugeschoben. Warum kann ich? Das war der zweite Kaiserschnitt. Also es war eben bei der ersten Geburt von Nomi war nicht möglich. Sie konnte nicht auf dem natürlichen Weg auf die Welt kommen. Und meine Frau hat zwar sich so die Schuld gegeben. Warum kann ich kein Kind auf natürliche Art und Weise auch zur Welt bringen? Jetzt als Ehemann, und vielleicht auch als Außenstehender, weißt du, dass das eigentlich Quatsch ist. Ja, also das ist einfach Quatsch. Aber Frauen übernehmen wohl sehr bereitwillig die Schuldrolle. Und das hat mir wahnsinnig leid getan. Und da habe ich versucht, sie da raus zu begleiten. Aber das hat tatsächlich eine Weile gedauert. Deswegen war es für meine Frau schlimmer als für mich.
Das erleben wir in der täglichen Praxis auch sehr häufig, diese Frage nach dem Warum, dass die von den Müttern gestellt wird, weil sich das doch irgendwie, diese Gedanken drehen sich im Kreis. Und wir versuchen natürlich zu erklären, dass es da keine Gründe für gibt, dass es Schicksal ist. Ist wahrscheinlich nicht immer sehr hilfreich, aber ich glaube, diese Angst zu nehmen, dass da jemand dran schuld war, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sie haben jetzt toll geschildert, wie so das medizinische Personal Sie unterstützt hat, wie hilfreich das gewesen ist. Gibt es vielleicht jetzt rückblickend oder zur damaligen Zeit irgendwas, wo Sie gesagt haben, das hilft mir jetzt überhaupt nicht oder das hat Sie eher gestört so als Eltern?
Also ich muss sagen, eigentlich nur das Thema Verwaltungsvorschriften einhalten müssen. Ja, aber das ist jetzt im medizinischen Bereich nichts anderes wie beim Gang auf ein Amt. Also zum Beispiel am Anfang wirst du ja abgeholt und dann geht's um Aufklärung, ja, und Vorschriften, zu denen das Krankenhaus verpflichtet ist, uns zu informieren. Und das hat uns natürlich in dem Moment überhaupt gar nicht interessiert. Ja, also, aber es war uns klar, dass das gemacht werden muss. Aber das war aber das Einzigste. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass wir auch Glück hatten im Unglück, weil mit Mannheim ja ein, ich glaube, eine sehr gute Klinik in Deutschland zum Thema Zwerchfellhernie ist. Und da waren die Abläufe tatsächlich so perfekt, also so perfekt einstudiert, dass ich da wirklich, also da können wir uns überhaupt nicht beschweren und deswegen wäre es vermessen jetzt. Das hat uns eigentlich hat uns wirklich nicht wirklich etwas gestört.
Das, ja, super. Ja. Wenn Sie jetzt so den weiteren Verlauf, also der Ben hat sich erstmal stabilisiert, beziehungsweise wurde stabilisiert, sodass er dann wahrscheinlich operiert werden konnte. Können Sie den Zuhörern jetzt vielleicht, Sie hatten ja gesagt, 3 Monate war er im Krankenhaus. Was war das Problem oder warum hat es so lange gedauert?
Ja, das Problem bei Ben war, also einmal hatte er Glück, dass er nur eine Zwerchfellhernie hatte. Viele Kinder mit Zwerchfellhernie haben auch noch andere Fehler, sehr häufig auch Herzfehler. Das war jetzt bei Ben nicht der Fall. Aber bei Ben war das Problem, dass er die ECMO-Maschinen nicht angenommen hat. Also die ECMO-Therapie, die ja jetzt in Corona immer wieder auch mal vielleicht im Fernsehen und Radio zu hören war. Ben war 10 Tage an der ECMO gehangen, was eine sehr lange Zeit ist. Und man hat uns damals gesagt, dass ein Tag ECMO eine Entwicklungsverzögerung von 3 Monaten bedeutet, 2 bis 3 Monaten. Und 10 Tage kann man sich ausrechnen, was das bedeutet. Ob das jetzt medizinisch stimmt oder nicht, wissen wir nicht, aber er hatte sich einfach nicht stabilisiert. Und das große Problem war dann, und da hat uns dann auch tatsächlich, haben uns die Ärzte mit einbezogen, es ging darum, was machen wir, die Maschine wechseln, also eine andere ECMO-Maschine, oder wir versuchen es ohne Maschine. Und da fanden wir es sehr, sehr spannend, dass die Ärzte uns nach unserem Gefühl gefragt haben.
Okay.
Ja, also das ist auch nach wie vor sehr, sehr spannend, sie gesagt haben, und es war aber, wahrscheinlich haben sie auch gemerkt, dass sie mit uns ganz offen reden müssen. Und die haben uns gefragt, Leute, ist euer Kind? Wir können euch nicht sagen, was der richtige Weg ist. Wie würdet ihr euch entscheiden? Und dann wurden wir eben in diesen Entscheidungsprozess mit einbezogen, also in eine andere ECMO-Maschine oder es versuchen, ohne zu versuchen. Mhm. Und wir haben uns dann für den Weg ohne Maschine versuchen entschieden. Das schien uns aber ein bisschen gefährlicher, aber für unser Kind passend.
Okay.
Und das war der Dealbreaker sozusagen. Oder der Game Changer, wie so neudeutsch heißt, weil das war für Ben genau das Richtige.
Okay.
Die Tatsache, dass man in so einer Situation ein Ärzteteam hat, die Eltern so mit einbeziehen und sagen, was sagt euch euer Gefühl? Da muss ich auch nachhinein sagen, Chapeau, weil das ist ganz stark gewesen.
Das, ja. Ja. Ist schon eine tolle Aussage, weil ja doch häufig auch das Bestreben besteht bei Ärzten oder Schwestern, Pfleger, die Eltern zu beschützen. Ne, man will die nicht mit einer Entscheidung belasten, weil die ja nicht Mediziner sind. Aber da, was Sie gerade gesagt haben, ist ja gerade das Gegenteil. Also dieses aktive Einbeziehen und vielleicht auch das Unwissen, was wir haben, kommunizieren und zu sagen, wir wissen nicht, was jetzt das Richtige ist.
Ja. Okay. Und das hat dann bei ihm funktioniert. Aber er hat dann auch nach der OP, waren seine Werte einfach nicht so stabil. Er hatte auch viele Entzündungen, hat auch Abstoßungsreaktionen gehabt auf manche Medikamente. Und dadurch hat es dann 3 Monate gedauert, bis er letztendlich nach Hause konnte. Und dann mussten wir ihn ja auch zu Hause medizinisch versorgen. Und da hat man uns dann auch drauf vorbereitet, wobei ich sagen muss, das war dann nochmal so, plötzlich waren wir dann alleine verantwortlich.
Ja.
Und das war dann tatsächlich so am Anfang eine ganz, ganz schwere Situation.
Ja.
Er wurde durch einen Schlauch ernährt, ja. Also.
Ja, da wollte ich gerade nochmal drauf hinaus. Das ist ja dieses geschützte Umgebung Krankenhaus, ist ja die eine Sache. Und dann plötzlich diese Situation zu Hause zuständig zu sein, wie haben Sie das hinbekommen, oder?
Ganz schwer.
Okay.
Also, ja, weil, wie Sie es sagen, wenn Sie jetzt Sie wollen natürlich, das alles, was sie wollen, ist, sie wollen mit ihrem Kind die Intensivstation verlassen. Sie wollen das Krankenhaus verlassen, sie wollen nach Hause gehen. Wenn sie dann zu Hause sind, dann wird ihnen plötzlich bewusst, oh, jetzt bin ich ja alleine verantwortlich. Und wenn jetzt etwas sein sollte, dann ist natürlich nicht so schnell Fachpersonal da, um den Ben zu unterstützen. Auch das Abhängen von den Maschinen, die ja dann immer gezeigt haben, wie geht's ihm jetzt eigentlich, hat ja auch ein Stück weit Unsicherheit gebracht, weil man hat sich ja auf die Maschinen und die Anzeigen und die Werte verlassen. Die waren ja jetzt nicht mehr da. Wir hatten Pulsoximeter, um den Sauerstoffgehalt im Blut messen zu können. Klar, das ist bei zwerchfellhärtigen Kindern sehr wichtig. Wir hatten Sauerstoffflaschen mit nach Hause bekommen und er musste ja auch künstlich ernährt werden durch die Magensonde. Die mussten wir, also das Krankenhaus hat gesagt, wir können das wöchentlich von ihnen wechseln lassen, weil die muss gewechselt werden, oder wir können es selbst machen. Wir haben uns für Zweiteres entschieden. Auch das war kein Spaß, weil ein Schlauch, ihrem Kind einen Schlauch durch, also aus der Nase ziehen und durchs andere Nasenloch einen neuen Schlauch in die Nase legen. Ich glaube, das macht nicht mal ärztlichen Personal Spaß, ja. Also von Spaß kann da, glaube ich, nicht die Rede sein. Ja, und dann auch die Sicherheit, dass der Schlauch im Magen ankommt und nicht woanders. Das war, muss ich wirklich sagen, das war unglaublich schwer.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie ja auch so das ein bisschen forciert, dass Sie dann nach Hause gehen können.
Ja, weil die Werte haben es nicht hergegeben. Ja. Also die Werte haben es nicht hergegeben, aber das ist ja auch dann so ein Selbstbeschäftigungseffekt, so ein iterativer Prozess, weil es tatsächlich so war. Das hat uns auch jetzt in den Nachuntersuchungen, das ist auch schön, dass die Ärzte kennen ihre Kinder. Ja, also das ist auch nach 7 Jahren kennen die ihre Kinder noch. Klar, das liegt auch an den Familien dann, wie die umgehen. Das sind wir ja sehr kommunikativ und durften sehr viel mitentscheiden. Und wir haben gesagt, ja, also, aber wir würden ihn jetzt gerne mit nach Hause nehmen, weil wir haben das Gefühl, dass er muss jetzt raus. Ja? Das war ein bisschen wie bei der ECMO-Therapie. Nehmen wir ihn weg oder lassen wir ihn dran? Und wir haben dann argumentiert, das hat ja einmal schon mal sehr gut funktioniert. Und deswegen gebt ihn uns jetzt mit nach Hause. Wir schaffen das. Ganz ehrlich, wir wussten ja nicht genau, auf was wir uns da einlassen. Hätten wir es gewusst, hätten wir vielleicht anders entschieden. Sagen, ja, aber auf der anderen Seite, es hat ja funktioniert. Und also da haben, glaub, also wir haben auch selber unterschrieben, also auf eigene Gefahr, wenn man so schlechten Filmen dann auch sieht. Ja. Aber ich muss mal auch sagen, ein behandelnder Arzt, der hat uns zur Seite genommen, hat gesagt, Leute, ich glaube, ihr macht das Richtige. Und ganz ehrlich, solche Botschaften sind in dem Fall extremst wichtig. Ja, und wir wussten ja auch, die Telefonnummern war auf Schnellspeichertaste vom Krankenhaus. Es war Gott sei Dank nicht ein einziges Mal nötig, muss man auch dazu sagen.
Ja, ist ja erfreulich so von dem Verlauf her, und dass es wirklich auch sinnvoll ist oder sich lohnt, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ja. In manchen Situationen, glaube ich, eine wichtige Nachricht. Ja. Wie ging es dann weiter? Er musste ja noch über die Magensonde ernährt werden und so, aber da ist er dann irgendwann, ging es dann Schritt für Schritt aufwärts?
Nein, weil er wollte keine Nahrung zu sich nehmen über den Mund. Da haben wir uns dann auch sehr stark eingelesen und haben dann auch festgestellt, dass für Kinder ist der Schlauch überhaupt kein Problem. Weil die kennen es ja nicht anders. Für die ist es auch sehr bequem. Jetzt hatten wir auch Glück, weil Ben hat sich kein einziges Mal diesen Schlauch selber rausgerissen. Weil das ist ja dann wirklich ätzend, anders kann man das nicht sagen. Ben war eigentlich zufrieden damit. Aber meine Frau wieder nicht. Ne? Meine Frau hat den Ben angeguckt und hat den Schlauch gesehen. Und da hat sie sich extremst mit beschäftigt. War wieder für mich gar kein Problem, aber so ist es halt. Ich kann es ja auch nicht erklären. Und dann ging es aber tatsächlich um das Thema Sondenentwöhnung. Und Sondenentwöhnung ist auch nicht spaßig. Und damit hatten wir uns dann auch beschäftigt. Und so, ich erkläre es jetzt mal, wie wir es für uns dechiffriert haben, wie das funktioniert. Das Kind wird ja, also die Sonde wird herausgezogen. Das Kind muss quasi sich bewusst machen oder fühlen, dass es jetzt verhungert, wenn es nichts isst. Und Ben hat aber immer jede Nahrung, jede flüssige Nahrung konnte er nicht schlucken wegen der Hernie, weil er ja so schnell atmen musste. Bei den Zwerchfellhernien, Lungenvolumen ist kleiner, die Atemfrequenz ist viel schneller. Das Risiko zu verschlucken, Luftröhre mit Speiseröhre zu verwechseln, ist extrem hoch. Und deswegen war es immer so, er hat Milch getrunken und er musste sofort spucken. Ja? Also das heißt, es ist nichts in seinem Magen gelandet. Und irgendwann haben wir aber festgestellt, wenn wir die Milch andicken, also so richtig eher zu einem Brei machen, dann kann er leichter, schlucken. Dann verschluckt er sich nicht so häufig.
Okay.
Und ungefähr nach einer Woche, wo wir merkten, er hat verstanden, er hat einmal am Tag diese dicke Milch dann auch angenommen, haben wir gesagt, jetzt versuchen wir es. Und haben uns dann auch dafür entschieden, es zu Hause zu machen und nicht im Krankenhaus. Da haben die Ärzte gesagt, kann man machen, aber muss man nicht machen. Aber auch da war wieder das Gefühl, dass er halt einfach keine Lust hat, jetzt das Haus zu verlassen. Auch das war ein Gefühl. Und auch die Sondenentwöhnung haben wir dann auch tatsächlich alleine zu Hause geschafft. Da muss ich aber auch sagen, Frauen, wieder eine große Lanze für die Frauen, was meine Frau mit dem Ben gearbeitet und geübt hat. Ich glaube, die hat 4 Stunden am Tag geschlafen, mehr hat die nicht geschlafen. Das hat alles sie gemacht. Also ich habe nur das System außenrum gemanagt, war anstrengend genug, aber was meine Frau geleistet hat, und das habe ich auch auf der Intensivstation bei anderen Familien so erlebt, ist der absolute Wahnsinn.
Ja. Okay. Ja, ich glaube, dieser Aspekt, wenn ein gesundes Kind auf die Welt kommt, hat man ja eine intuitive elterliche Kompetenz. Man weiß, wie man mit dem Kind umgehen kann. Und diese zu nutzen, um auch mit seinem kranken Kind klarzukommen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da haben Sie ja hervorragend beschrieben, wie es gut funktionieren kann. Vielen Dank, dass Sie uns da mitgenommen haben und uns ein bisschen Einblick erlaubt haben.
Sehr gerne. Weil,
Wenn Sie heute so mit Ihrer Erfahrung mit einem kranken Kind, kranken Neugeborenen, politische Entscheidungsträger treffen oder beraten sollten, was wären Ihre Empfehlungen mit Bezug auf die Rahmenbedingungen, die eventuell geändert werden müssen bei der Versorgung von kranken Neugeborenen? Oder was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, neben der medizinischen Versorgung, die natürlich lebenserhaltend und lebensnotwendig ist, die kann man völlig außer Frage stellen, ist aber, glaube ich, die als weiche Faktoren zu bezeichnen. Das heißt vor allem so etwas wie Eltern psychologisch abholen. Extremst wichtig. Und man muss auch eins sagen, das medizinische Personal kann nicht beides gleichzeitig leisten. Es ist nach meinem Dafürhalten einfach nicht möglich. Und auch das haben wir gesehen. Auch wenn das ärztliche Personal äußerst souverän mit den Situationen in der Intensivstation umgeht, sind auch die Ärzte, die Ärztinnen und auch die Krankenschwestern sind ja auch nur Menschen. Und es ist ja nicht so, dass die das Kind nicht sehen, das Kranke, oder auch die Eltern nicht sehen. Das heißt, die haben ja auch selber psychologisch zu arbeiten. Also ich glaube, es kann niemand in so einer Station arbeiten, wenn er nicht mit einem Helfersyndrom ausgestattet ist und einfach auch das Bestmögliche für die Familie und für das Kind möchte. Und da ist, glaube ich, ein Umdenken erforderlich. Was könnte den Familien in solchen Situationen helfen, um sie ein bisschen abzuholen? Es gibt in Mannheim, gibt es dafür natürlich eine kirchliche Seelsorge. Das ist gut, dass es so etwas gibt. Und es gibt einen Elternverein. Und in diesem Elternverein gibt es wiederum Ehrenamtliche, die dann eben auch den Eltern zur Verfügung stehen. Und solche Strukturen sind unglaublich wichtig. Aber auch die Ausstattung von den Kinderkliniken mit Rückzugsorten. Ja, also Und dann gibt's auch solche Sachen, ich weiß noch, die Handschuhe, diese schweren Handschuhe, die man den Kindern auf die Brust legt, dass die das Gefühl haben, dass da Körperkontakt da ist. Also es gibt so ganz, oder die Stillkissen. Also es gibt einfach ganz viele Dinge, die wir in Mannheim gelernt haben, nicht zur normalen Ausstattung dazugehören, weil sie nicht überlebensnotwendig sind. Mhm. Ja, und ich sage, die sind überlebensnotwendig. Mhm. Und deswegen sollte man vor allem auch bei der Ausstattung mit diesen weichen Faktoren auf so einer Station, glaube ich, nicht sparen. Mhm. Das ist extremst wichtig.
Ja. Ja. Sie sprechen mir da absolut aus dem Herzen, weil wir sind sicherlich sehr gut medizinisch ausgestattet, aber gerade diese elterlichen Aspekte, diese sozialen, psychologischen Aspekte, dafür fehlt häufig die Finanzierung, dafür fehlt häufig das Bewusstsein, dass es notwendig ist, aber das hat so einen langfristigen Effekt, der vergleichbar ist mit Medikamenten, die genau die gleiche Wirkung, und niemand würde darüber diskutieren, ob man Medikament bezahlen muss, aber ich muss ständig diskutieren, warum ich einen Psychologen brauche oder so ein Team, was die Eltern unterstützt.
Ja, ja.
Betrachtet man jetzt die andere Seite, haben Sie auch Hinweise für Eltern von kranken Neugeborenen, wenn die betroffen sind oder in der Situation sind, was Sie denen mitgeben können?
Ja, also ich kann es jetzt ja nur sagen, was habe ich bisher in meinem Leben gemacht, wenn ich vor schweren Entscheidungen gestanden bin. Ja, und mir hat es da immer geholfen, mir bewusst zu machen, dass wir nicht alleine sind und dass es schon ganz viele Menschen vor uns geschafft haben. Ja, und klar, man kann an das Negative denken oder an das Positive. Mhm. An das Negative zu denken ist kein guter Ratgeber. Ja, und die Hoffnung zu haben. Und natürlich waren wir da in Situationen, und ich bin nicht sehr religiös, ich bin religiös erzogen, aber ich bin nicht sehr religiös. Aber da habe ich gebetet, ja. Nicht das klassische Vaterunser, sondern ich bin halt in den Dialog mit wem auch immer gegangen. Mhm. Und es hat mir geholfen, aber vor allem hat mir wirklich geholfen, diese Klarheit, dieses Bewusstsein, dass es eben ganz, ganz viele Familien und Kinder gibt, die das geschafft haben. Und das ist, glaube ich, für mich, also das ist der Tipp, den ich einfach nur geben kann, die Erfolge, sich auf diese Erfolge zu fokussieren. Mhm. Ja, wenn es nicht klappt, ist es Zeit genug, sich darum Gedanken zu machen. Aber es bringt in diesen Prozess, in diesem Hoffnungsprozess oder in diesem Bangenprozess, bringt einfach der negative Gedanke, der bringt eigentlich nur Unglück, nach meiner Erfahrung. Mhm. Und deswegen muss man diese positiven Erfahrungen sehen. Und jetzt hatten wir natürlich unglaubliches Glück. Mhm. Aber mit diesem unglaublichen Glück stehen wir zum Glück auch nicht alleine da.
Ja.
Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Familien, denen dieses Glück dann auch beschert wird. Und jetzt so auch zurückbetrachtet, wenn ich es mir nochmal aussuchen würde, würde ich mir natürlich diesen Prozess nicht unbedingt wünschen. Es ist ja auch ganz klar. Aber ich bin davon überzeugt, an Erfolgsmodelle anzugucken. Also einfach Kinder, die jetzt vielleicht schon 4 Wochen auf der Station liegen mit der gleichen Erkrankung, mit den Eltern den Kontakt suchen und sagen, wie war es denn bei euch vor 4 Wochen? Ja, das habe ich dann gemacht. Das hat mir extremst geholfen, weil die dann gesagt haben, Steffen, bei uns war es vor 4 Wochen genauso wie bei euch heute. Hm. Und wir sind jetzt nach 4 Wochen da über die Angst hinweg, dass unser Kind an dieser Erkrankung sterben muss. Hm. Ja? Sondern wir wissen nicht, wie es sich weiterentwickelt danach, aber wir wissen, dass diese Gefahr zu sterben, die spüren wir nicht mehr. Hm. Und daran haben wir uns extrem festgehalten. Und das hat uns tatsächlich unglaublich geholfen, zu wissen, es haben andere geschafft und wir schaffen es auch. Hm. Und das ist, glaube ich, also das ist nicht, glaube ich, das ist aus meiner Sicht der beste Tipp. Und der zweite Tipp, vertraut auf das Fachpersonal. Ja, also das ist, ich habe das mal in einem Gespräch mit einem Freund mit dem Hochseilklettergarten verglichen. Da musst du auch auf die Ingenieurinnen und Ingenieure vertrauen, die es auf 10 Meter Höhe, auf 10 Meter Höhe diese Seilbahnen eingebaut haben, an die du dich dann hängen musst. Da hängt ja dein Leben dran, ja, also mehr oder weniger. Und wenn du kein Vertrauen in das Personal hast, die das aufgebaut haben, dann solltest du besser nicht auf diesen Baum steigen. Und so ist es auch jetzt beim ärztlichen Personal, dieses Bewusstsein zu haben, dass die nicht nur ausgebildet sind, sondern dass die auch wollen, dass es funktioniert. Und noch einen anderen Vergleich kann man ziehen mit einem Piloten, wenn man Flugangst hat. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich hatte nämlich jahrelang Flugangst. Okay. Und mir hat immer geholfen, der Pilot da, guck mal, der will auch wieder heile am Boden ankommen. Und der steigt jeden Tag freiwillig in dieses Flugzeug. Also vertrau drauf, der kann das, ja. Und deswegen, ne, also diese positiven Beispiele von Kindern, die man noch sehen kann, mit deren Eltern man sprechen kann und mal die fragen kann, wie war denn der Prozess in den letzten Wochen für euch, um dann eben schon mal in die Zukunft blicken zu können und gleichzeitig unbedingt dran glauben, dass die mit deinem Kind arbeiten, auch tatsächlich die richtigen Entscheidungen treffen können.
Herr Heil, wir haben auch immer einen Literaturservice beim Neocast. Haben Sie eventuell auch ein Buch oder eine Internetseite, die Sie betroffenen Eltern empfehlen können?
Ja, also ich habe ein Buch, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt. Das kann man vielleicht nachreichen. Und zwar geht es um das Thema Körperkontakt. Und Ben hatte ja die Augen geschlossen die ersten Tage und wir wussten nicht, wenn wir mit ihm sprechen, was kommt bei ihm an. Und dann haben wir ein Buch gelesen zum Thema Körperkontakt und am dritten Tag war das dann schon so, dass wir in die Klinik gegangen sind, unsere Hand bei Ben auf den Kopf gelegt haben und ihm aus einem Buch vorgelesen haben. Und da ist uns bewusst geworden, wie wichtig Körperkontakt ist, sensorisch auch für das Kind. Und da waren wir uns auch sehr, sehr sicher, dass er spürt, dass er nicht allein ist. Und dieses Buch kann ich tatsächlich nur empfehlen. Das ist nicht nur für Eltern von kranken Kindern spannend, sondern auch für andere.
Okay. Dinge. Ja, sehr spannend. Sie werden es wie immer auf der Homepage finden, den Link zu diesem Buch. In dem Zusammenhang auch noch ein Hinweis. Es gibt einen Film mit Herrn Heil und den Kollegen aus Mannheim zu dem Thema Zwerchfellhernie. Auch den Link werden Sie auf der Homepage zu dem Podcast finden. Da gibt es ein bisschen weiterführende Informationen zu dem Krankheitsbild und zu Behandlungsmöglichkeiten noch. Herr Heil, die Dreiviertelstunde ist schon fast wieder vorbei. Vielleicht zum Abschluss noch eine Take-Home-Message. Sie haben ja schon gesagt, was Sie der Politik mitgeben würden, was Sie den Eltern mitgeben würden, wenn die betroffen sind. Den Podcast hören auch viele junge ärztliche Kolleginnen und Kollegen oder auch aus der Pflegekolleginnen. Welche Empfehlung möchten Sie diesem Personal aus Sicht der Eltern mitgeben oder aus Ihrer Sicht?
Dass die medizinische Versorgung natürlich das A und O ist. Dass aber die Überbringung von schwierigen Nachrichten und auch die psychologische Versorgung der Eltern nach meinem Dafürhalten so wichtig ist wie das medizinische. Und ich weiß, das ist vielleicht in der Medizinausbildung anders, aber das Öffnen den Eltern gegenüber, also auch mit Gefühlen, damit können, glaube ich, viele Eltern ganz gut umgehen. Wenn man es rein fachlich kommuniziert, ich glaube, damit haben Eltern eher Probleme. Ich glaube auch, dass souveräne Ärzte auch mal Gefühle zulassen dürfen. Das müssen sie natürlich selber aushalten. Aber ich glaube, dass das für das Gegenüber, in dem Fall die Eltern, tatsächlich die Situation verbessern kann. Das muss natürlich ein Arzt selbst entscheiden und auch wahrscheinlich intuitiv auch entscheiden. Aber so wie wir bei unserem Sohn ja gemerkt haben, dass nicht immer die ärztliche oder die medizinische Indikation immer sofort richtig sein musste, sondern man auch mal einen anderen Weg versuchen konnte, könnte es psychologisch vielleicht auch so sein. Deswegen ruhig auch mal mit Weichheit reingehen, weil die Eltern, die ihnen da begegnen, die sind gerade sehr verletzlich in den Situationen, mit denen sie zu tun haben.
Sehr spannende Gedanken. Vielen Dank, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Für mich war es wieder ein absolut spannendes Gespräch, viele neue Sachen gelernt, auch aus dieser Perspektive von den Eltern. Herr Heyer, ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen viel Spaß mit Nomi und Ben, viel Spaß mit der Arbeit in der Auerbach-Stiftung und herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Rüdiger. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Das war er wieder, der Neocast der DSKN. Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen, heute mit dem Blick aus elterlicher Perspektive von Herrn Steffen Heyer. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.